Die Predigtreihe, die geht jetzt zu Ende heute, bereit für Gottes Siege. Bereit für Gottes Siege und heute, ihr seht es auch in dem Bild vorne, das Schwert des Wortes Gottes. Also das Schwert der Worte aus der Bibel. Es ist eben, wenn wir im Rückblick sehen, ja manches, was wir an Waffen schon sozusagen dabei haben, aber das sind alles Verteidigungswaffen. Ob der Helm des Heils, der Brustpanzer der Gerechtigkeit, der Gürtel der Wahrheit, die Schuhe der Bereitschaft, alles Verteidigung. Und jetzt ist auf einmal eine Waffe, die offensiv gedacht ist, eine Angriffswaffe sozusagen. Gott will also, dass wir auch sozusagen uns wehren können, wenn wir Angriffen gegenüberstehen. Das ist jetzt vielleicht etwas komisch für uns, weil wir haben das ja alles gar nicht sichtbar, um was es geht. Das ist ja im Grunde ein Vorgang, der in der geistlichen Welt stattfindet. Also ich stehe ja nicht morgens auf und ziehe mir jetzt so eine echte Ritterrüstung an. Ich weiß nicht, wer es sonst von euch macht. Dann bitte kommt mal vorbei und zeigt euch, macht mal ein Foto. Aber ihr versteht, das ist im Geistlichen, was hier passiert und doch so wichtig. Und deswegen wollen wir mal den ersten Vers heute lesen, um den es geht. Im Epheserbrief, Kapitel 6, Vers 17 heißt es, greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Wenn wir jetzt nochmal ein Bild nochmal zurück, dann sehen wir das Schwert, danke, das ist dort mal so abgebildet. Das ist ein Kurzschwert eines römischen Soldaten, etwa 40 Zentimeter lang. Und das dient zum Kampf. Man trägt es so, dass die Schneide zur Seite zeigt und an beiden Seiten ist sie richtig blitzblank scharf. Und dieses zweiseitig geschliffene Schwert kommt in der Bibel an einer anderen Stelle auch nochmal vor. Hebräer, Kapitel 4, Vers 12. Das Wort Gottes ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als das schärfste Schwert und durchdringt unsere innersten Gedanken und Wünsche. Es deckt auf, wer wir wirklich sind und macht unser Herz vor Gott offenbar. Es dringt durch, es scheidet unsere Gedanken in das eine oder das andere. Wir können unterscheiden lernen. Und das Besondere, was ich daran finde, ist, dass es etwas ist, was von außen kommt. Gott gibt uns einen Maßstab, dass wir unterscheiden können. Wenn ich selbst der Maßstab bin, wie soll ich dann unterscheiden können? Und deswegen im Grunde gibt uns Gott seine Sicht der Dinge und dass wir damit viel mehr Klarheit haben, wie er die Dinge sieht und wie wir Dinge auch einordnen können. Wie gesagt, es ist die einzige Waffe, wo wir sozusagen dem Satan sagen können, stopp und nicht weiter, wir drängen dich zurück. Und das ist gut so. Ich will mal erinnern an die Situation Jesu, als er in der Wüste war. Da ist er, nachdem er den Auftrag bekommen hat, von Gott als Sohn Gottes dann auch loszugehen, ist er durch den Heiligen Geist in die Wüste geführt worden und der Satan kam zu Jesus, nachdem er 40 Tage lang gefastet hat. Großer Hunger war da und dann kam die Magenfrage des Teufels. Kannst du nicht aus dem Steinen Brot machen? Es ist dir doch möglich. Und er will im Grunde, dass Jesus auf eigener Kraft etwas tut, sich selbst hilft. Das hätte er machen können. Kein Problem für Jesus. Die Versuchung ist also, hilf dir selbst. Und bei allen Versuchungen, die Jesus macht, ist, ich beziehe mich auf das Wort Gottes, das ist das Schwert, mit dem ich den Satan zurückdrängen kann. Und das hat er gemacht. Er hat gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das von Gott kommt. Für uns heißt das, das tiefe Grundbedürfnis in unserem Leben, satt zu werden, das kommt von Gott. Jesus hat das Schwert eingesetzt. Bei der zweiten, das ist nicht die Magenfrage, sondern die Machtfrage. Da führt der Satan Jesus auf einen Berg und zeigt ihm die ganze Herrlichkeit und das Reich. Ja, das hat aber Gott geschaffen, oder? Es heißt, der Satan zeigt also Dinge, die ihm überhaupt nicht gehören. Naja, so ist das halt beim Lügner. Und dann sagt er, das schenke ich dir alles. Gehört mir zwar nicht, aber ich schenke es dir. Und du brauchst mich nur anbeten. Okay, ist das ein guter Kompromiss, ein guter Deal? Du betest mich an und dafür schenke ich dir das, was mir nicht gehört. So, was macht Jesus? Er zieht das Schwert. Sagt aus der Bibel heraus, du sollst den Herrn, deinen Gott, anbeten und ihm allein dienen. Ich werde dir nicht dienen. Das Schwert, das hat Macht, das hat Kraft. Und für uns heißt das, was ist eigentlich bei mir an erster Stelle? Gibt es was, was ich indirekt vielleicht anbete? Wo ich auch eine Korrektur brauche. Das dritte ist weder die Magenfrage noch die Machtfrage, es ist die Motivationsfrage. Der Satan führt Jesus auf die Zinne des Tempels und sagt, schau mal runter, stürz dich hinab, die Engel, sie werden dich halten und bewahren. Das sagt die Schrift, aber es sagt die Schrift nicht so, wie er es zitiert. Und was macht Jesus? Er zieht das Schwert und er sagt, Gott, der Herr, du sollst den Herrn, dein Gott, nicht versuchen. Was im Grunde heißt, und das können wir auch auf uns beziehen, Gott hat nie versprochen, dass wir auf selbst gewählten Wegen immer auch Segen bekommen. Gott zeigt uns Wege und die wird er segnen. Wir brauchen das Schwert, wir brauchen das Schwert. Jesus hat es deutlich gemacht, die Bibel, das geoffenbarte Wort Gottes. Ja, jetzt sage ich das einfach so und möchte an der Stelle mal den 2. Timotheus 3, Vers 16 heranziehen, um das zu belegen. Weil sonst kann ich ja hier was behaupten. Was sagt die Bibel über sich selbst? Denn alles, was in der Schrift steht, ist von Gottes Geist eingegeben und dementsprechend groß ist auch der Nutzen der Schrift. Sie unterrichtet in der Wahrheit, deckt Schuld auf, bringt auf den richtigen Weg, erzieht zu einem Leben nach Gottes Willen. Was wir hier lesen ist, dass die Bibel vom Geist Gottes eingegeben ist. Das heißt, Gott selbst hat die etwas aufgeschrieben haben, inspiriert von ihm selbst. Das heißt, die Schreiber wussten in dem Moment sehr genau, dass das, was sie aufschreiben, jetzt wirklich von Gott durch seinen Geist kommt. Wir haben es vorhin in der Hinführung schon gehört, das ist nicht einfach ein Buch, was irgendjemand geschrieben hat, sondern ganz viele sind in diesem Sinne durch Gottes Geist inspiriert worden. Und deswegen ist hier auch nochmal deutlich, dass es eine Schrift ist, die Worte Gottes sind und damit eine ganz andere Autorität haben, eine ganz andere Kraft haben. Es ist der Gott, der die Welt geschaffen hat, der Situationen und Menschen verändern kann. Und deswegen ist das Wort so kraftvoll. Und es ist nicht nur inspiriert von Gott, sondern es hat eine Mitte. Vom Alten Testament, das war zur Zeit Jesu, alles, was ihm vorlag an Schriften, ist schon immer hingewiesen worden auf Jesus Christus. Die Propheten und schon Schriften davor zeigen und weisen auf den Messias hin, der mal kommen wird. Der Sohn Gottes, der Gesalbte Gottes. Und dass in diesem Sinne auch deutlich wird, das geht weiter. dann kommt Jesus, er ist da und die Evangelien berichten von ihm und seine Lehre und seinem Leiden und dem, was das bedeutet, dass er Vergebung der Sünden ermöglicht und die Briefe entsprechend auch. Das heißt, vom Alten bis zum Ende des Neuen Testamentes gibt es eine Mitte und diese Mitte ist Jesus Christus. Ich will jetzt nicht weiter ausholen, es gibt eine Zeit Jesu Christi, es gibt eine Zeit der Gemeinde und es gibt ein Zeitalter des Gerichtes, wo dann unterschieden wird, wer im Gottesreich leben darf und wer von Gott getrennt leben muss. Aber das Faszinierende ist, dass die Bibel so spannend ist, so interessant ist, von Gottes Geist lebendig ist. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn man anfängt, darin zu lesen. Ich will das Wort mal im positiven Sinne gebrauchen, das macht süchtig. Man will mehr, man braucht mehr. Und es lohnt sich wirklich viel drin zu lesen, vielleicht wenn man neu anfängt, eher mal im Neuen Testament vielleicht anzufangen. Aber für uns ist jetzt wichtig, wie ergreifen wir denn das Schwert? Wie ergreifen wir das Schwert Gottes, die Bibel? Es ist wirklich so, es geht nur, du kannst es nur greifen, wenn du es liest, wenn du es aufnimmst. Also ob du eine Bibel-App auf dem Handy hast, ob du ein Hörbuch hast und vielleicht bei bestimmten Zeiten das hörst oder eben liest, in dem Papierexemplar, Hauptsache du setzt dich mit dieser Bibel auseinander, möglichst viel. Oder eben auch bei Predigten zuhören. Auch mal bestimmte Verse der Bibel wirklich auswendig zu lernen, dann kommt das Tiefe in uns hinein. Alles Dinge, wie wir das Schwert ergreifen können. Ich möchte aber mal drei Beispiele ganz praktisch für unser Leben nehmen, wo ich denke, das ist ähnlich wie in der Situation Jesu. Da kommt der Satan und tritt an dich heran und sagt, Mensch, was setzt du dich in der Gemeinde ein? Früh, wenn die anderen es nicht sehen, machst du schon dies oder jenes. Oder du bereitest für den Kindergottesdienst vor oder für das Musikteam. Oder du suchst hier was raus und machst dort was. Und kein Mensch sieht es und keiner sagt Danke. Und das machst du jetzt schon seit Jahren. Räumst hier und machst da. Und also irgendwie reicht's, oder? Und dann kommt der Satan und sagt, hey, ja genau. Vielleicht solltest du einfach mal aufhören, dass die anderen merken, was für eine Lücke das reißt. Hör einfach auf, lass es sein. Ich lade ein, mit einem Vers mal darüber nachzudenken, was es heißt, das Schwert Gottes zu ziehen an der Stelle. Wir ziehen mal zusammen Kolosser 3, Vers 23, okay? Was steht da? Worin auf immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe. Denn letztlich dient ihr nur Menschen. Oder was steht da? Habe ich mich verlesen? Sorry. Ach so. Denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ja, es wäre ja logisch, wenn wir sagen, natürlich dienen wir Menschen. Ja, das tun wir natürlich auch. Das soll das ja nicht ausschließen, aber es geht darum, dass Jesus dir den Auftrag gibt und Jesus dir im Grunde auch die Kraft geben will, jeden Tag und die Perspektive und sagen, hey, ich werde dich mal belohnen für all das. Vielleicht ist es jetzt tatsächlich noch nicht so und du bist über den einen oder anderen Frust, den du gerade erlebst. Ich kenne das. Dass man enttäuscht ist oder Dinge nicht so laufen und man sich was erhofft, was dann, was auch immer. Ja, das will ich jetzt nicht ausweiten. Ich will sagen, Jesus wird es belohnen für alles, was du tust. Ein zweites. Du hast Begegnungen gehabt, du hast Gespräche gehabt und immer wieder kommt von links, von rechts, von der gleichen Person vielleicht, Beleidigung, üble Worte, Verletzungen. Und du denkst dir so, jetzt ist aber wirklich genug. Das kann in der Schule sein. Das kann mit Arbeitskollegen sein, das kann in Bekanntschaften sein, vielleicht auch in der Familie. Aber du sagst dir, das reicht, das war so eine bösartige Verletzung und so gemein und vielleicht sogar und zweite und dritte Mal auch noch und du weißt es und hältst es immer so vor dir und schaust immer da drauf und dann kommt der Satan und sagt, genau, unmöglich. Was fällt der Person eigentlich ein? Du solltest dich distanzieren. Am besten solltest du gar nichts mehr mit der Person zu tun haben. Brich die Beziehung ab. Im schlimmsten Fall passiert es sogar in Familien. Aber wir ziehen das Schwert. Wir sagen, was steht denn geschrieben? Was ist denn in der Bibel die Waffe gegen den Feind, der mir sagt, ich soll die Beziehung abbrechen? Die ist jetzt krass. Die müssen wir, wie soll ich das sagen, verdauen. Deswegen bereite ich euch schon mal vor. Jesus sagt in Lukas 6, Vers 27 und 28. Aber euch, die ihr mir zuhört, sage ich, liebt eure Feinde. Tut denen Gutes, die euch hassen. Segnet die, die euch verfluchen. Betet für die, die euch Böses tun. Da steht nicht, distanziere dich von denen, die dich beleidigen. Steht da nicht. Schauen wir nochmal, was steht da? Die Feinde lieben? Also akzeptieren, das wäre ja das Alleräußerste. Aber lieben? Ich soll für die beten. Ich kann ja beten, dass sie umkommen oder so, ja? Aber genau das meint Jesus nicht. Er meint die gute Absicht. Er sagt sogar segnen und segnen ist immer das, wo Gott schützend seine Hände über etwas hält. Ich weiß, es ist eine absolute Zumutung, aber so ist das. Wenn Jesus zu uns redet, mutet er uns Dinge zu und er sagt uns, das ist das Schwert, das ist die Waffe gegen die Distanzierung in Beziehung. Das ist die Waffe dafür, dass Beziehungen wieder heil werden, dass Vergebung, Versöhnung überhaupt möglich wird. Wenn wir denjenigen, für den beten und segnen, mit dem wir solche Probleme haben, dann wird der Weg zur Versöhnung geebnet. Innerlich, schon im Herzen. Wir brauchen das Schwert, aber wir merken, es ist auch ganz schön scharf. Es schneidet manchmal, wie Jesus sagt, auch in Mark und Bein und geht durch und wir merken, das ist eine Herausforderung. Aber der Teufel macht Gemeinden kaputt, wenn wir nicht vergeben, wenn wir uns distanzieren, wenn wir die Unterschiede nur suchen und uns abgrenzen. Ich vergebe denen, die übel an mir oder dir getan haben. Wisst ihr, dass wir das heute noch tun wollen? Heute in diesem Gottesdienst, wenn wir das Vaterunser beten. Vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Hast du allen vergeben? Vater, Mutter, Kind, Pastor, Mitmensch? Ich bete für die und segne sie im Namen Gottes. Ein dritter Gedanke, eine Anfechtung, die kommt, dass du sagst, es ist eine Situation, die mich immer wieder herausfordert, belastet. Vielleicht sind das auch Menschen. Du betest für sie und du willst eine neue Situation. Du betest seit Jahren, dass sich eine Situation ändert. Du hast jetzt vor Augen, was das sein kann. Du betest und ringst mit Gott. Du flehst Gott an, immer wieder. Und du hast das Gefühl, es bleibt hier an der Decke kleben. Es passiert nichts. Und das ist frustrierend. Und dann sind wir auch bei Gott und fragen, was ist da los? Und ich sag ganz ehrlich, genau solche Situationen, wo ich auch sagen muss, da verstehe ich Gott auch nicht. Und ich bin gespannt, was Gott mal sagen wird, wenn man in der Ewigkeit Gott gegenübersteht. Aber jetzt ist erst einmal wichtig, was ist, ach so, Moment, ja, jetzt kommt natürlich der Satan und sagt, hey, weißt du eigentlich, dass du gar nichts bedeutest bei Gott? Ja, du bist so unbedeutend bei Gott, weil du betest und Gott hört dich nicht. Ja, also auch diese Beziehung zu Gott am besten einfrieren oder kappen. Ja, das ist immer die Empfehlung des Satans. Dann weißt du immer schon, okay, woher es kommt. Ja, und jetzt kommt das Schwert. Seid ihr bereit? Habt ihr es dabei? Ein ziemlich unbekannter Vers. Hebräer 13, Vers 5. Denn Gott selbst hat versprochen, ich werde dich nie vergessen und dich niemals im Stich lassen. In jeder Situation, auch in der, wo du verzweifelt bist über das, was nicht passiert ist. Jesus ist ständig bei mir. Warum er jetzt nicht antwortet, weiß ich vielleicht nicht, aber er ist da. Und ich darf wissen, der Vers ist angedeutet aus Jeremia 29. Gott hat Gedanken der Liebe über dich und nicht des Leides. Gedanken der Liebe. Und deswegen wollen wir an der Stelle wirklich nochmal festhalten und sagen, hey, das ist deine Absicht. Du bist da und du hast Gedanken der Liebe. Und wenn das ist, dann werde ich weiter beten. Auch wenn der Satan mir die Empfehlung gibt, aufzuhören. Das Schwert ist im Grunde, dass ich sagen kann, ich bin ein geliebtes Kind Gottes. Er hilft mir, er trägt mich, er stärkt mich und er ist mir nah in jeder Situation, auch wenn ich jetzt manches noch nicht verstehe. Es steht geschrieben. Es ist das, was die Kraft Gottes gegen den Satan ist. Haben wir sie immer dabei. Immer am besten so einen ganzen Köcher oder eben das Schwert dabei haben. Ich will eine Geschichte erzählen. Jemand ist in einem Garten. Und in diesem Garten wächst so vieles Schönes und dann sieht er, da blüht alles Mögliche. Ja, wie das jetzt so ist. Stellt euch einen richtig schönen Garten vor. Wenn nicht, empfehle ich, wir waren die Tage da, Rosenpark, genau. Genau, wir waren Rosenpark in Darmstadt, genau, ja. Ich habe gerade, wir waren noch nie da und deswegen habe ich gerade überlegt, Darmstadt, Rosenpark, sehr, sehr schön. Es blüht alles, alles schön angelegt. So, du bist in diesem Garten, was siehst du? Einen Schmetterling. Der Schmetterling fliegt von Blüte zu Blüte, ich sag mal, der gaukelt da so hin und her und einige Sekunden dort und sucht sich so den ein oder anderen Vorteil aus diesem schönen Garten. Dann sieht man in diesem Garten einen Botaniker oder eine Botanikerin mit einem Bestimmungsbuch und die arbeitet ganz intensiv, was für eine Pflanze das ist und schreibt das alles genau auf ins Buch und dann nimmt es das Buch mit und das war's. Also da steht viel im Buch, aber vielleicht nicht so viel im Kopf. Und dann sehen wir in dem Garten eine Biene. Und diese Biene, die kommt angeflogen, geht in eine Blüte, arbeitet intensiv daran, nimmt sich mit, was es kriegen kann und fliegt weiter zur nächsten Blüte und holt sich dort auch wieder Pollen. Was hat das jetzt mit uns zu tun? Auch beim Bibellesen, mit der Auseinandersetzung des Wortes Gottes, gibt es ganz unterschiedliche Formen, daran zu gehen. Der Schmetterling ist vielleicht der, der sagt, ach, hier ist ja eine nette Verheißung. Entschuldigung, wenn ich das jetzt ein bisschen überziehe, versteht ihr? Dann flattert man weiter und schaut, ach, das ist aber auch ganz nett, da nehme ich mir auch ein bisschen. Und die Frage ist, was ist sozusagen jetzt tief drin? Von einem Lieblingsvers zum anderen, von einem christlichen Event vielleicht zum nächsten. Aufs Ganze gesehen, hat sich was verändert? Hat sich das Wort im Herzen ausbreiten können? Oder der Botanikertyp in große Tiefen hinabsteigen, irgendetwas herauszuholen. Ich kenne dicke Kommentare, die von ungläubigen Menschen geschrieben sind, auch das gibt es. Die kennen das Wort, aber kennen Sie auch die Liebe Gottes, die dahinter steht? Sind Sie diesem Wort gefolgt? Haben Sie einen Nutzen für Ihr Leben gefunden? Oder die Biene? Und das wünsche ich uns. Ich verbringe Zeit mit dem Wort Gottes. Ich lese, studiere es, ich mache mir vielleicht auch Notizen, aber ich gehe reicher. Ja, die Pollen reicher wieder raus. Ich habe etwas mitgenommen für mein Leben, nehme das mit. Ich bitte Gott um den Heiligen Geist, dass ich alles verstehe und dann gebe ich im Grunde diese Einsicht auch, die hat etwas mit meinem Leben zu tun. Mit dem, was ich danach tue und was für Auswirkungen es hat. Jetzt muss ich aber schnell zusammenfassen. Ein erstes, die Bibel ist wunderbar, es ist das von Gott inspirierte Wort. Ich höre Gott selbst in der Bibel. Das zweite, was wir heute bedacht haben, ist, dass es immer eine Mitte in der Bibel gibt, vom Alten bis zum Ende des Neuen Testamentes. Es ist Jesus Christus. Und das Entscheidende ist, dass wir ihn kennen und wissen, bei ihm dürfen wir um Vergebung der Sünden bitten. Weil er sich gegeben hat mit seinem Leben. Ihn gilt es anzuerkennen und bewusst im Leben aufzunehmen. Darüber ist die Bibel voll, das zu bezeugen. Und wie man das Schwert in die Hand nimmt, das Wort Gottes, die Bibel zu lesen, aufzunehmen, das darf jeder für sich auch erkennen, welchen Weg er wählt. Aber wichtig ist, dass wir bei diesen Angriffen und Attacken des Feindes, des Satans, wirklich auch wissen, wie es konkret geht. Also wenn die Frage kommt, willst du wirklich weitermachen, wenn es dir keiner dankt oder du dich einsam fühlst, zu sagen, nein, ich tue es nicht für Menschen in erster Linie, sondern ich tue es, weil die Bibel sagt, ich mache es für Jesus und es ist gut, wenn ich es für ihn mache. Oder der Teufel sagt, guck dir die Person an, wie die dich beleidigt hat und erniedrigt hat. Und dann du das Schwert ziehst und sagst, Jesus sagt, dass ich ihn liebe, Person, dass ich sie für sie bete, dass ich mich für sie sogar, dass ich sie segne. Oder der Teufel sagt, dass das Beten keinen Sinn hat, dass du dann sagst, ich ziehe das Schwert und sage, Jesus ist jeden Moment da. Und er wird Dinge ändern, auch wenn ich es jetzt noch nicht sehe. Und er wird es mir erklären, wenn Dinge vielleicht nicht so sich verändern, wie ich es mir wünsche. Die Bibel auch wie eine Biene aufzunehmen, Dinge wirklich mitzunehmen, sie ins Leben hineinzunehmen und sie dahin zu bringen, wo wir weitergehen, dass unser Leben wirklich verändert wird von der Kraft Gottes. Ich bete noch mit uns. Lieber Herr, was gibst du uns für ein kraftvolles Wort? Danke, wo wir das schon erfahren durften. Wenn du aus der Bibel sprichst, dann ist es kraftvoll, dann ist es lebensverändernd. Danke, Herr Jesus, dass du die Mitte der Bibel bist und dass du die Mitte in unserem Leben sein willst. Und danke, wo wir dich schon aufnehmen konnten in unser Leben und wo es noch nicht ist, wollen wir dich bitten, dass du durch deinen Heiligen Geist uns öffnest dafür. Wir danken dir, dass wir so viel lebensverändernde Kraft haben dürfen. Und dass wir eine Waffe gegen den Satan haben, der uns einreden will, dass Beten nicht lohnt oder dass das der Einsatz nicht lohnt oder dass wir Beziehungen abbrechen sollten. Die Bibel sagt uns genau das Gegenteil. Und dass wir das wirklich leben und dass du uns hilfst dazu durch die Kraft deines Heiligen Geistes. Amen.